herzlich willkommen zu Folge 13 im Bitotransrapt Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und auch heute begrüße ich wieder meinen Bitotransrapt Co-Host Sebastian Blum. Hallo Sebastian.
Hallo Werner.
Unser Thema heute: Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Ja, wer hat es gesagt? Man glaubt es kaum. Angela Merkel. Und wann hat sie es gesagt? Bereits im März 2016 in ihrem Videopodcast. Und Anlass war die Öffnung der CeBIT 2016, damals im März, ja, die gab es damals noch. Mittlerweile, ja, kann man heute, hätte man sich nicht vorstellen können, dass man den CeBIT mal nicht mehr gibt, oder? War ja auch seit 20 Jahren lang so der Treffpunkt der Branche. Aber gut, manchmal überholt einen halt die Geschichte. Aber kommen wir zurück zum Thema. Mittlerweile ist ein halbes Jahrzehnt vergangen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, kann man Daten jetzt wirklich als Rohstoff bezeichnen? Das klingt ja alles doch recht analog. Was bedeuten Daten in Zeiten der Digitalisierung und zuallerletzt natürlich, wie gelingt es Unternehmen, von diesem Rohstoff ja wirklich auch am besten zu profitieren? Zum Einstieg, meine erste Frage an dich: Was fällt dir zum Merkel-Zitat ein? Zustimmung, Kritik, was sagst du?
Ja, grundsätzlich muss man da ja, wenn man sich das Zitat mal anguckt, ist es ja eher fast eine Allgemeinweisheit, würde ich fast sagen. Wenn man mal anguckt, was man noch in der Schule gelernt hat mit den Sektoren der Wirtschaft, also was weiß ich, wo sich die Wirtschaften der Länder alle befassen und oder irgendwie befinden. Da war es damals zu meiner Schulzeit so, da war ein Großteil der deutschen Wirtschaft im Bereich Dienstleistungen schon unterwegs. So, und dann war ja die Frage, was kommt denn dann? So, und dann, ob das jetzt noch stimmt oder nicht, das will ich jetzt mal dahingestellt lassen, aber da hieß es, der nächste Evolutionsschritt im Bereich der Wirtschaft wäre quasi zu einer Informationsgesellschaft, dass ich quasi von der Dienstleistung, die ich damit auch erbringe, in Richtung Informationen gehe. Und wenn ich jetzt sagen würde, Informationen sind am Ende, wenn ich sie runterbreche auf digitale oder auf was ist überhaupt eine Information, dann ist es am Ende natürlich Daten. Also demnach würde ich sagen, hat sie natürlich recht. Mhm. Es ist aber auch nicht wirklich was Neues, weil ich glaube, ich habe mein Abi 1998 gemacht und da war schon klar, der nächste Schritt ist die Informationsgesellschaft. Also demnach, ja, alles richtig, aber auch jetzt nicht spektakulär neu.
Nichts bahnbrechend Neues. Naja, gut, interessant ist aber, wenn du auf deine Schulzeit hinweist und sagst, für dich war damals klar oder für deine Generation war damals klar, es geht in Richtung Informationsgeschäft, geht in Richtung Dienstleistung. Ich, wie man ja weiß, wenn man uns regelmäßig zuhört, bin schon eine Dekade älter und bei mir war es eben so, und das bringt mich eben gleich auf die nächste Frage oder eine Erweiterung des Zitats von Frau Merkel. Für mich war damals Dienstleistung noch gar nicht eben das, was in meinem Hinterkopf vorkam, wenn ich über deutsche Industrie nachdachte, sondern in meiner Schulzeit ging es wirklich noch darum, Deutschland, das ist quasi die Werkbank der Welt, da werden Maschinen hergestellt, da werden Autos produziert, also da ging es noch richtig um Platz, Wett und Tiers, und das ist auch interessant, weil auch auf diesen Zusammenhang weist eben auch die Kanzlerin hin, als sie dieses Zitat eben prägte, und sie erklärte nämlich ergänzend, wer heute gute Maschinen und gute Autos herstellen könne, aber nicht in ausreichender Weise den Zugang zum Kunden bekomme, werde morgen nicht mehr Hauptteil der Wertschöpfung sein. Also sie überspringt quasi deinen Dienstleistungssektor und kommt quasi gleich darauf, sicher auch ihrem Alter geschuldet, dass sie sagt, also die Werkbank der Welt ist nicht mehr länger Werkbank, wenn sie eben nicht auch mit diesen Daten etwas anzufangen weiß. Eben die Befürchtung, deutsche Unternehmen fallen im internationalen Wettbewerb zurück. Ja, aber jetzt eben die Frage, weshalb? Weil sie nicht genügend Daten sammeln, weil sie nichts mit den Daten anfangen können. Oder, und da sind wir natürlich auch beim Thema, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, weil sie eben wirklich an weiter strengere Gesetze und Vorgaben gebunden sind. Stichwort hat man ja auch schon an der Stelle DSGVO als ihre internationalen Wettbewerber. Wie siehst du das?
Also die Aussage lautet ja, dass es problematisch wird, wenn die Unternehmen den Zugang zum Kunden nicht halten können oder nicht haben können. Ne? Da würde ich sagen, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, das sehe ich so, ja. Sehe ich unter Datenschutzaspekten relativ entspannt, weil das kann ich mir mit meinem Kunden ja, ich sag mal, relativ komfortabel genehmigen lassen, dass ich mit ihm kommunizieren darf und so weiter. Ich glaube, die Gefahr oder das, was man vielleicht hat sie das damals schon geahnt oder man weiß es nicht, ist sicherlich, dass deutsche Unternehmen ja sehr produktgetrieben sind. Das heißt, eine ganz tolle Maschine zu bauen oder irgendwas drumherum. Die Amerikaner wiederum, produktgetrieben vielleicht nicht so ganz. Die sind eher marketinggetrieben und die sind so ein bisschen natürlich Verkauf, Sales getrieben Richtung Kunde. Das heißt, ich kann mir eben vorstellen, dass die Aussage dahingehend natürlich richtig ist, dass ein guter Hersteller in Deutschland oder so vielleicht gar nicht seine Produkte mehr direkt an einen Kunden absetzen kann, weil er diesen Zugang zum Kunden nicht mehr hat. Als Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich große Netzwerke dazwischen habe, die im Prinzip den Zugang zum Kunden haben, also was weiß ich, eine Amazon oder irgendwelche Netzwerkplattformen wie Apple, wie Google und so weiter, wo ich überhaupt gar nicht meinen Kunden kenne, sondern quasi nur noch so eine Art Zulieferbetrieb bin. Und dann verliere ich natürlich den Hauptteil meiner Wertschöpfung. Stell dir mal vor, ein deutscher Autohersteller baut Autos, verkauft diese Autos oder vermietet diese Autos aber gar nicht mehr an den Endkunden, sondern nur noch an einen großen Plattformbetreiber, der eine Mobilitätslösung bereitstellt. Der hat den Zugang zum Kunden über irgendwelche Apps. Dann bist du nur noch Zulieferer mit deinen Autos. Und ich glaube, dann geht die Wertschöpfung erheblich runter.
Absolut, absolut. Geht ja quasi jetzt, und ich meine, wie gesagt, seit diesem Zitat sind ja schon ein paar Jährchen vergangen. Also wenn du gerade den Automobilbereich ja ansprichst, ich meine mittlerweile ja ganz neu jetzt Mietmodelle für E-Autos, wo ich quasi wirklich eben nicht mehr lease, also sondern wirklich ja einfach ein Auto quasi miete, wie ich ja ein Fahrrad miete oder eine Wohnung. Also überhaupt gar nicht mehr darauf angewiesen bin, mit dem letztendlichen Hersteller dieser Ware in Kontakt treten zu müssen, sondern es alles über eine Plattform quasi mache.
Richtig. Habe ich heute auch zufällig gesehen, Volkswagen bewirbt das gerade für den ID3, glaube ich. Genau, da kann man das nämlich auch mieten. Habe ich mir angeguckt, also das macht ja an sich, oder Volvo macht das, glaube ich, auch.
Volvo, so. Also, ich hab jetzt vor ein paar Tagen eine Volvo-Werbung auf den Tisch bekommen, genau, die auch jetzt als Miete
anbieten. Also ich meine, das ist total logisch. Ich meine, guck dir die anderen Sachen an, Software kannst du heute kaum noch kaufen. Das ist im Standard eigentlich Miete, ne?
Ja, willst du, glaube ich, auch gar nicht mehr kaufen, denn mit dem gesamten Kauf hängt an dem gesamten Kauf hängt immer der berühmte Rattenschwanz, und der ist ja bei der Software ist das Installation, Betrieb, Wartung, Update. Beim Auto ist es natürlich, wenn der Kübel mir gehört, will ich natürlich alles dafür tun, dass er seinen Wert wenigstens ein bisschen behält. Den Wertverlust im Gebrauchtwagenhandel kennen wir ja alle. Das heißt, also auch da muss ich mich ja drum kümmern, dass das Teil, was weiß ich, alles bekommt, was halt so ein Auto braucht. Wahrscheinlich auch ein paar Streicheleinheiten. Und wie gesagt, das ist ja, glaube ich, auch der Punkt, dieses Konsumentenverhalten ist ja, glaube ich, völlig anders geworden in den letzten Jahren, insbesondere auch bei der jüngeren Generation, die hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast, die halt nicht mehr mit diesem My Auto is my everything Attitüde aufgewachsen ist, wie sicher, na gut, ja doch, ich glaube auch, also in meiner Generation auf jeden Fall, ich meine, ich jetzt nicht, aber ich kein großer Schrauber war in der Jugend, aber sagen wir, meine Kumpels, die lagen schon in der Regel alle noch irgendwo unterm Auto und fühlten sich toll, wenn das Ding brumm machte.
Ja. Nee. Ich glaube, du siehst daran eben ganz klar eben, dass der Fokus auch bei dieser ganzen Big Data Sache jetzt oftmals, gerade wenn es um den Absatz von Waren geht, sehr, sehr kundenorientiert dann ist. Also dass ich eben den Kontakt zu meinem Kunden habe. Man sagt ja hier diese kundenzentrierte Ansicht. Ja. Und dann sage, okay, wie kann ich den denn glücklich machen? Was kann ich ihm verkaufen? Wo kann ich ihm Mehrwert liefern? Ja. Und das, was ich ihm dann gebe oder was ich da im Portfolio habe, ob es am Ende Maschine A, B, C ist, das ist ja relativ austauschbar. Und ich glaube, darum dreht sich ja auch diese ganze Datenhaltung herauszufinden, was weiß ich von meinem Kunden und was kann ich ihm Gutes tun und natürlich einen Wert generieren, um ihn quasi als Kunden zu behalten, die Wertschöpfung zu verlängern. Und dafür muss ich den Kunden eben ganz, ganz in seinem Verhalten kennen. Da muss ich genau, also je mehr ich meinen Kunden kenne, desto mehr kann ich natürlich auch Sachen voraussagen.
Ja, und ich meine, da sind wir ja beim, ich glaube, auch unbestrittenen Vorteil von Daten, wenn ich die einfach über Kunden zur Verfügung habe, wenn ich ihn, wie du sagst, eben kenne. Wir alle nutzen heute irgendwelche Vergleichsportale und da ist es halt einfach toll, wenn ich aufgrund eben halt meiner Angaben hunderte, tausende weiß der Gott, wie viel Angebote in Sekundenschnelle bekomme, die halt wirklich auch dementsprechend, was ich mir wünsche und ich nicht mich mühevoll durch irgendwelche Webseiten scrollen muss. Predictive Maintenance, habe ich jetzt mal im Bericht im Fernsehen gesehen, wirklich eine tolle Geschichte, eine Maschine, die einfach wirklich selber weiß, wann die nächste Wartung anstehen muss, wann sie so verschlissen ist, dass sie ausgewechselt werden muss, wo ich einfach sage, das ist so ein großer Vorteil auch an Kosten für das Unternehmen, wenn ich einfach anhand einer Meldung mittlerweile sogar ja auf dem Mobiltelefon sehe, aha, an Maschine 3 muss jetzt der nächste Wartungszyklus gestartet werden oder Maschine 5 braucht es dringend ein neues Update. Online-Shop, natürlich das Thema, du sprachst Amazon an und man sieht ja selbst das Wissen, dass wohl, über die Prozentsätze lässt sich ja streiten, ein Anteil dieser Kundenmeinungen gefaked oder bezahlt ist, ist ja trotzdem nur, dass ich sage, selbst ich linse immer mit einem halben Auge natürlich drauf, wie viele Sternchen sind da und was haben da welche geschrieben und versuche natürlich irgendwie rauszubekommen, ob die vielleicht genau das Problem hatten, das ich einfach nicht haben möchte. Wie sind das im E-Commerce rein technisch? Das ist ja ein Thema, das lange Zeit dein Ding ja war. Sind da die Softwarelösungen, wenn es da um Shop-Lösungen oder so weiter geht, heute so gut, dass die wirklich quasi das selber machen? Oder bin ich jetzt, wenn ich so einen Online-Shop habe, muss ich da wirklich noch die Regler drehen, damit da ich dann wirklich auch diese Informationen habe, die ich brauche, um zum Beispiel ein neues Angebot machen zu können oder das entsprechend maßschneidern zu können?
Es kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Also die Software ist natürlich heute, also die Shop-Software ist natürlich heute um Welten leistungsfähiger noch als vor vielleicht 10 Jahren. Okay. Du hast ja dann die ganz großen Fragen sind ja, was sieht mein Kunde, wenn er auf der Webseite ist? Also historisch gesehen hattest du einen klassischen Online-Shop, den hast du aufgebaut, den hast du wie so eine normale Seite befüllt, genau, mit Kategorien, mit Produkten. Und für den Kunden war im Prinzip die Ansicht immer die gleiche. Und das, was dann zuerst kam, war eben gewisse Empfehlungen auszusprechen, Cross-Selling, dass man sagt, okay, weil mein Kunde sich für dieses Produkt interessiert, sage ich, er soll sich auch für dieses interessieren, weil ich sage, die passen zusammen. Was ist, ich habe eine Hose und ich habe einen schwarzen Gürtel dazu. Dann kann ich das einmal per Hand miteinander verknüpfen. So, das geht einfach, das ging immer schon. Okay. Und das ist natürlich die komplett durch einen Menschen eingestellte Variante. So. Ja. Dann gibt es die etwas höherwertige Geschichte, die dann kam, dass ich sage, ja, okay, ich weiß, was andere vielleicht schon gekauft haben und was damit zusammenpassen könnte. Das heißt also, es wird ein Vorschlag gemacht aufgrund der Artikel, die derjenige sieht. Das ist dann schon etwas hochwertiger. Da braucht man auch mehr Daten und mehr, ich sage jetzt mal, Know-how für. Das kannst du im normalen Shop nicht out of the box machen. Da bindest du im Prinzip immer gewisse Dienstleister an, die das dann als Service anbieten. Quasi dieses Empfehlungsvorschlagssachen. Und das, was eben jetzt so der, ja, die neuesten Sachen sind natürlich so KI-gestützte Sachen. Das heißt, dass du natürlich eine riesen Datenmenge hast und dass du dann genau sagst, ich kenne jetzt genau meinen Kunden, der hier gerade in diesen Shop kommt. Der kommt über folgende Kampagne und ich baue ihm den Shop im Prinzip genau so auf, wie er den braucht, weil ich glaube, er wird das und das haben wollen. Das heißt, er hat im Prinzip seinen individuellen Shop, den er da sieht, aufgrund von Daten, von seinen Daten, von anderen Daten, von, ich sag mal, Prognosen, die Systeme anstellen können. Und da ist natürlich viel möglich, dass man eben viele Sachen, aber andererseits blendet man natürlich dem User aktiv Sachen ein oder aus, weil man sagt, okay, für dich ist das nur relevant. Ob das am Ende wirklich so ist, ist immer eine Annahme, ne?
Ist klar. Weil du gerade den Begriff Big Data ansprachst. Also wir haben in der Beratung einen Kunden, der ist im Bereich Kundendatenmanagement unterwegs, hat also die großen, auch E-Commerce-Branche, die großen Versicherungen, die großen Banken als Kunden. Da weiß ich, wenn die solche Software dann installieren, die genau eben das kann, was du gerade beschrieben hast, eben quasi den Shop entsprechend anpassen oder beziehungsweise auf historischen Daten dann eben Prognosen fürs zukünftige Verhalten treffen. Da reden wir von ja mindestens, sagen wir mal, 7-stelligen Datenvolumina, also Millionen Daten. Ich selber habe, gebe ich ehrlich zu, in meinem ganzen Leben nie einen Shop selber betrieben, weiß aber, es gibt Millionen Shopbetreiber, die ja jetzt nicht ihrerseits Millionen Kunden oder Millionen Webseitenbesuch haben. Gibt es da so einen Erfahrungswert, wo man sagt, wann macht dieses Big Data Sinn? Oder wann muss ich wirklich halt einfach sagen, ich gucke die Bestellungen durch und überlege mir, was ich mache?
Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, ob ich jetzt wirklich nur auf den Shop gucke oder ob ich ganz andere Daten im Unterbau habe. Aber eine Sache kann man auf jeden Fall sagen, durch die ganze Entwicklung der letzten 5 Jahre kann man natürlich sagen, dass eine Technologie mit Big Data durch Cloud, durch andere Sachen für jedermann erschwinglich geworden ist. Das heißt, okay, ich kann mir als auch kleiner Shopbetreiber Leistungen zu buchen, die früher nur den ganz Großen vorbehalten waren, weil die brauchten riesen Rechnerfarmen, die brauchten viel Speicherplatz. Das kann ich heute alles on demand haben, wenn ich das meine, brauchen zu wollen.
Ja.
Und das Spannende dabei ist ja, die Frage lautet ja, was sind denn das für Datenmengen? Warum habe ich solche Datenmengen? Und das hängt ja davon ab, was ich für ein Geschäftsmodell da wähle. Also was für Daten sind das, die ich da irgendwo durchwühlen will? Oder was sind das für Volumina? Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte aus ganz vielen Bildern irgendwelche Bilderkennungssachen machen, um meinem Kunden irgendwas vorzuschlagen, dann habe ich natürlich Bilddaten, die relativ groß sind. Wenn ich, ja, wenn ich nur sage, ich möchte jetzt irgendwelche Daten miteinander referenzieren in irgendwelchen, in Textform oder in anderer Form, dann geht es ja eher darum, dass ich eine extrem leistungsfähige Datenbank im Hintergrund brauche, die eben diese Operationen auch durchführen kann oder irgendwelche KI-Modelle da fahren kann. Also es kommt im Prinzip darauf an, was soll am Ende das Ganze bewirken und worauf greife ich zu? Und gerade für so kleinere Händler oder so, die gar nicht so viel Kunden haben, die werden immer solche Sachen zumieten oder zubuchen, wo die sagen, ich greife auf irgendeine Logik zu und beim Anbieter ist dann so eine Sache etabliert und der liefert mir am Ende das als Service.
Als Service quasi dann. Ach, alles klar, habe ich verstanden. Ja, ein Thema, das ich eigentlich, weil wir es auch schon, du sprachst es ja an, die Entwicklung quasi von manuellem Sortieren bis hin jetzt ja zu KI. Wir hatten ja erst KI in einer unserer vorherigen Folgen. Deswegen möchte ich da gar nicht mehr so groß drauf eingehen, aber dennoch einfach, um es auch der Vollständigkeit halber nochmal anzusprechen. Digitalisierung, Daten, Automatisierung hat ja immer auch diese Facette, dass natürlich der Faktor Mensch eine immer geringere Rolle spielt. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Ferienjob gehabt, da sollte ich für einen Energieversorger in meiner Heimatstadt uralte Stromverträge sortieren, die schlampig archiviert worden waren. Den Job habe ich dann nach 2 Tagen hingegeben, weil das waren irgendwie so 80.000 Stück. Ich weiß nicht, was der von mir erwartet hat, dass ich selber schon KI bin, obwohl es damals den Begriff noch gar nicht gab. Aber das heißt schon, also das sind ja jetzt nicht unbedingt Jobs, um die sich wahrscheinlich Menschen reißen werden. Dennoch ist natürlich die Frage, erinnere mich dran, Zalando hat vor 2, 3 Jahren mal ein bisschen so ein Shitstorm ausgelöst, weil sie angeblich im Marketing Leute entlassen haben, aber eben Datenanalysten eingestellt haben. Hm. Also ist da ein Switch, ist wohl da. Es geht wirklich hin, der Datenexperte wird der Job der Zukunft sein. Der bunte Bildchen malt, eher weniger, weil die gibt's en masse.
Ja, früher gab es ja noch den Job des Datentypisten. Ja, und der Datentypist ist im Prinzip derjenige, der die Dinge eingehämmert hat.
Ja.
Und also so ein bisschen wie du bei der beim Ferienjob.
Das stimmt.
Und also Datentypist oder auch Sachbearbeiter oder wie man das dann immer nennen mag, jemand, der etwas eingibt in Computermasken. Das sind die Sachen, die in den nächsten Jahren drastisch geringer werden. Ja. Okay. Auf jeden Fall, weil eben Texterkennung besser ist, Bilderkennung gut ist, weil du dann eben mit diesen Modellen KI-basiert oder Big Data-basiert die Routine-Sachen quasi automatisieren kannst. Aber irgendjemand muss diese Logiken ja auch basteln. Und das ist ja nicht das Problem. Also wir sind ja momentan in einem Luxusproblem. Und zwar, wir haben die tolle Lage, dass wir letztendlich fast unbegrenzt Datenvolumina ansparen können. Also wir können Daten sammeln. Und das macht ja, was weiß ich, Google natürlich auch. Das sind ja Volumen. Da wäre man vor 10 Jahren nicht drauf gekommen, dass es überhaupt so viele Daten gibt. So, das heißt, die sammeln, weil sie es können und es gibt durch die Cloud eben, das muss man vielleicht auch dem Zuhörer nochmal sagen, der Irrglaube oder früher war das Problem, dass ich ja limitierte Speichermedien hatte.
Ja.
Das heißt, das Sammeln von Daten in unbeschränkter Art und Weise war ja dadurch limitiert, dass ich gar nicht die Kapazitäten hatte, sie zu speichern. Und das ist so ein bisschen durch diese Cloud-Technologie, ich sage jetzt mal nicht weggegangen, aber es ist nicht mehr das Problem gewesen. Also es gibt immer noch Engpässe, aber ich kann natürlich mir fast unbegrenzt Daten dazu buchen. Und jetzt kommt's, wenn ich diese Daten dann alle sammle, was ich machen will, dann brauche ich irgendjemanden, der aber auch sagt, was ist denn davon relevant? Was will ich da rausnehmen?
Ja.
Und das sind dann eben Leute, die, was weiß ich, Business Analytics machen oder Big Data Analytics machen, die im Prinzip Logiken finden sollen aus diesem, ich sag mal, großen Heuhaufen, die wertvollen Daten rauszuholen.
Ja, es gibt ja den berühmten oder Slogan oder das Schlagwort eben, dass es ja von den Big Data zu den Smart Data gehen soll. Das heißt, mich nützt ja die reine Masse, nützt mich ja nichts, wenn ich keine Möglichkeit habe. Und da sind ja insbesondere die von dir angesprochenen Datenanalysten dann gefordert, die die Software schreiben oder auch einfach die entsprechenden Regeln vorgeben, um aus dieser Masse an Daten ja irgendwann dann auch mal Daten zu machen, die mir als Unternehmen und Unternehmer dann wirklich auch weiterhelfen bei meinen Entscheidungen.
Absolut. Also das ist ja auch, glaube ich, die große Herausforderung vieler Unternehmen. Nicht, dass sie zu wenig Daten
Zu wenig,
haben, sondern sie wissen gar nicht, wo sie welche Daten haben und sie
ja.
können mit diesen Daten überhaupt nichts anfangen, weil sie eben im Prinzip selber gar nicht wissen, wo was liegt und welche Wertigkeit welche Daten haben und wie man sie miteinander in Verbindung setzen müsste. Das ist ja, glaube ich, die Hauptherausforderung.
Ja, das ist ja, ich meine, das erfahren wir auch immer. Also egal, welche Umfrageprojekte wir zu irgendwelchen mit Daten bezogenen Themen machen, diese berühmte Datenhaltung in Silos, die wird immer gebetsmühlenartig als eines der größten Hindernisse genannt, warum es halt mit dem Datenmanagement oder eben der Business Intelligence im Unternehmen noch nicht so klappt. Kommen wir gleich noch drauf. Ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der ja fast zwangsläufig zur Sprache kommen muss, würde ich fast schon sagen, wenn man mit Daten sich beschäftigt, Datenschutz. Ich will jetzt gar nicht mehr auf die großen juristischen Diskussionen eingehen, die es ja fast täglich mittlerweile gibt. Jetzt angeblich soll ja wieder Teams in bayerischen Schulen ersetzt werden durch eine in Bayern geschriebene Lösung, weil man eben immer wieder mit diesem Datenschutz und Cloud Act und DSGVO natürlich immer noch so seine Probleme hat und wir aber alles, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, läuft immer auf das Gleiche hinaus. Wir haben hier in Deutschland und in Europa die DSGVO, die verhältnismäßig strikte Vorgaben, insbesondere wenn es eben um die personenbezogenen Daten geht, eben aus denen ich halt irgendein Profil entwickeln kann von dir, von mir, von irgendjemandem, die da sehr strenge Vorgaben geben und eben halt den Rest der Welt, würde ich jetzt mal so flapsig formulieren, der damit halt sehr lax umgeht. In den USA hatten wir auch schon an anderer Stelle mal besprochen, ist halt die Data Privacy ein Thema, das eher ein Politikum ist, denn jetzt wirklich in den Köpfen der Manager verhaftet ist. Gut, in Asien, ich denke, da brauchen wir nicht drüber sprechen, da spielen Daten eine ganz andere Rolle. Dennoch natürlich die Frage, und ich gebe zu, die stelle ich mir halt auch immer wieder, wenn ich online unterwegs bin, ja, wie steht man als Einzelperson zu diesem Thema Datenschutz, Daten sammeln, personenbezogene Daten? Ich meine, klar ist, Google, YouTube werden ja nicht müde, dir immer wieder irgendwelche Datenschutzregeln einzublenden, zu sagen, du kannst personenbezogener zustimmen, dann bekommst du bessere Werbung eingeblendet oder du stimmst nicht zu, dann ist sie halt schlechter. Wie stehst du da so als einfach jetzt mal Privatperson zu dem Thema? Lieber mehr Datenschutz und dafür schlechtere Vorschläge oder würdest auch du sagen, obwohl, wie ich weiß, hier Deutsch geboren und beheimatet, ist mir doch wurscht, auf gut Deutsch gesagt, ich will einfach ein besseres, wie du es ja sagst, eine bessere User-Erlebnis, eine bessere User-Experience haben, wenn ich online bin.
Ich glaube, es ist mal die Frage, wie man damit umgeht. Also, ich möchte schon wissen, welche Daten ich dem Unternehmen gebe oder was mit diesen Daten passiert. In der Vergangenheit hatte man es ja ganz häufig so, dass gerade so frühe Adressdaten, die wurden ja dann munter immer weiterverkauft. So, und da finde ich es schon wichtig, dass ich eine gewisse Möglichkeit habe, meine Datenhoheit herzustellen.
Okay.
Das ist aber keine Entweder-oder-Entscheidung, finde ich jedenfalls, sondern die Frage lautet ja, wie ich damit auch umgehe. Also wenn man sich mal überlegt, wie viel Daten jeder Mensch freiwillig von sich preisgibt. Guck mal in die sozialen Netzwerke,
Ja,
guck
klar.
mal
Klar.
Statusmitteilungen, guck mal, was auch immer du dir angucken kannst. Du kannst ja ohne Probleme von Leuten komplette Profile bauen, ohne irgendwas mit der DSGVO zu tun, weil das einfach Daten sind, die sie freiwillig ins Internet stellen. So. Und das Bewusstsein, glaube ich, zu schaffen, dass jeder sich die Frage stellen sollte, was er gerade mit seinen Daten tut und was er auch möchte, was das auslöst, ist, glaube ich, die spannendere Frage. Aber da eine gewisse Hoheit zu haben, dass ich auch nicht machtlos bin und sagen kann, okay, wenn ich möchte, kann ich eben den großen Playern eben auch meine Daten dann eben entziehen. So, dass ich eben sagen kann, okay, ich möchte von euch nicht mehr kontaktiert werden oder ich möchte meinen Account hier löschen. Das macht ja total Sinn, ne?
Ja. Also da einfach eine filigranere oder eine granulare Herangehensweise an das Thema Datenschutz und nicht gleich zu sagen, entweder ich gebe, muss alles hergeben oder ich gebe überhaupt nichts her und bin dann halt quasi auch nur ein Kunde zweiter Klasse dann halt, weil halt der Anbieter sagt, ja gut, dann kann ich halt auch wenig dazu beitragen, dir ein tolles Kundenerlebnis zu bescheren.
Das Problem dabei ist immer, es wird uns immer suggeriert, auch durch die großen Plattformbetreiber, dass es nur entweder oder gibt. Es gibt nur Stimme zu, genau, oder du fliegst aus dem Club raus.
Ja, ja.
So, und das ist natürlich eine Herangehensweise, die schon eine gewisse, ich sag mal, Marktarroganz oder eine gewisse Arroganz dieser Anbieter auch zeigt, dass sie sagen, wenn du dem nicht zustimmst und du sagst, nein, du kannst nicht irgendwas, du bist dann einfach nicht mehr im Club drin, dann bist du raus. So, und das machen die natürlich an einer gewissen Größe, einfach weil sie sagen, das ist uns im Prinzip egal. Also wir wollen nur welche, die unsere Regeln akzeptieren. Und das siehst du ja vor allen Dingen bei Playern, die eben eine gewisse Größe und eine gewisse Marktdominanz auch haben.
Womit wir eben auf der Seite des Unternehmers wären, und ich meine, wäre das eine Chance und wäre das auch technisch machbar als deutsches, europäisches Unternehmen zu sagen, ich gehe eben genau diesen Weg nicht, denn ich meine, und da gebe ich dir absolut recht, mittlerweile, wenn man die öffentliche Diskussion zu diesem Thema ja ansieht, jetzt ja auch wieder mit Gaia X, dieser europäischen Cloud-Initiative, hat man ja wirklich das Gefühl, da sind jetzt auf der einen Seite diese armen deutschen und europäischen Unternehmen, die nichts dürfen, die eigentlich nichts über ihre Kunden erfassen dürfen, die sofort löschen müssen, die alles transparent machen müssen, die eigentlich über völlig blank sind, wenn es darum geht, irgendeinen Kunden zu erfassen. Und auf der anderen Seite sind die bösen Buben. Je größer, desto böser, die dich quasi komplett nackt ausziehen und quasi eigentlich mehr über dich wissen, als du selbst. Wäre das eine Herangehensweise für Unternehmen, die eben gerade von diesen Big Data profitieren wollen, da mal einfach mal zu sagen, ich versuche da einfach mal wirklich, wie du es beschrieben hast, eine eher Stufen Herangehensweise zu suchen?
Ich glaube, man muss differenzieren. Also die Unternehmen, jetzt was weiß ich, die aus Amerika oder die da ihren Hauptsitz haben, die halten sich ja auch in Europa ganz formell an die ganzen DSGVO-Rahmenbedingungen. Das ist ja nicht so, dass die sich nicht dran halten würden. Die große Frage, die im Raum steht oder wo eben dann der EuGH sagt, also der Europäische Gerichtshof gesagt hat, es ist problematisch, ist ja im Hintergrund, wenn man sagt, diese Unternehmen sind aber in ihrem Ursprungsland gewissen Regulatorien unterworfen, die zum Beispiel dazu führen, dass sie aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen Daten der Nutzer aus Europa, aus Deutschland, wo auch immer her, dort ausleiten müssen. Das heißt, die tun in Deutschland, in Europa ist das alles formal vollkommen in Ordnung. Aber es ist eben nicht sichergestellt, dass die Daten eben wirklich nicht abfließen. So, und jetzt nochmal zu dem Thema Datenschutz DSGVO-Codes vielleicht. Das ist natürlich ein gewisser Stolperstein für die kleineren Anbieter, weil die großen Anbieter, die haben so viel Ressourcen, die haben so viel gute Anwälte, die haben so viel Techniker, die bauen Lösungen, die formal und die vollkommen konform laufen. Das ist so, das kriegen die ohne Probleme hin. Und die Mittelständler, die müssen dann eben gucken, wie sie das machen. Und das ist eben natürlich eine Art Hürde, die man hochbaut immer mehr, gerade in dieser Informationsgesellschaft, die man jetzt quasi, wo man jetzt schon drin ist, wo man natürlich immer mehr für einen deutschen Anbieter oder einen europäischen Anbieter die Markteintrittsschwelle oder die Bestehensschwelle immer höher setzt. Und die großen Player, die lachen darüber. Für die ist es wahrscheinlich sogar eher nett, dass es so ist, weil dadurch vielleicht die deutschen Anbieter oder andere Anbieter nicht mehr dabei sind.
Ja.
Ich glaube, es gibt aber trotzdem eine Chance für auch mittelständische Anbieter, wenn sie sich spezialisieren, wenn sie eine gute Lösung haben und wenn sie vielleicht sogar mit diesem Made in Germany und Hosted in Germany und Gaia X und wie auch immer, wenn man damit wirklich offensiv umgeht und dann auch sagt, wir machen das bewusst so, dass wir nicht auf die großen Anbieter da setzen.
Ja, ja.
Natürlich kann das auch eine Sache sein, wo ich mir ein Alleinstellungsmerkmal mithole, weil ich eben dann quasi in Opposition stehe zu dem großen Player.
Ja.
Also da musst du mich aber korrigieren, weil wenn so ein Mittelständler jetzt, ne?
Ja, also ich meine, korrigieren, sag mal, eher ergänzen. Also wenn du sagst, DSGVO-Konformität amerikanischer Anbieter, ohne mich jetzt da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, bin kein Jurist, ohne auch jetzt auf die Großen da hier ein großes Bashing zu betreiben. Sie sind schon aus einem gewissen Grund groß, denn wo kein Kläger, da kein Angeklagter. Also zumindest das, was derzeit, und wir sind da gerade dabei für unser anderes Podcast-Projekt, den Cloud Computing Global Podcast, eben auch nochmal Experten zu Wort kommen zu lassen. Also es sind wohl wirklich zwei Punkte, die derzeit eben von amerikanischer Seite, und das ist ja auch ein Problem, das die amerikanischen Unternehmen ja auch haben jetzt, dass eben wirklich da eine Konformität eben nicht heißt. Das ist zum einen, wie du eben schon richtig sagst, dieser Abfluss von Daten nach USA. Also es ist einfach so, laut CloudAct, das wurde mir also letzte Woche erst nochmal von einem Experten bestätigt, laut CloudAct muss ein amerikanisches Unternehmen die Daten seiner Anwender in Europa nach USA transferieren, wenn NSA oder sonstige öffentliche Stellen anfragen, ohne den Betroffenen davon zu informieren oder darüber zu informieren. Und das ist eben ganz klar ein Gap. Und da sagen auch alle, das muss endlich jetzt mal politisch auch geregelt werden. Also habe gelesen, die neue Handelsministerin ist also angeblich jetzt irgendwann in den nächsten Wochen in Europa, um genau das eben zu kitten, dass eben endlich dieses EuGH-Urteil also quasi nicht mehr relevant ist, weil es eben eine Nachfolgeregelung gibt. Aber Stand derzeit ist es eben tatsächlich so, dass eben da DSGVO und CloudAct eindeutig eine offene Flanke haben. Wie gesagt, wo kein Kläger, da kein Angeklagter. Habe auch für eine andere Episode mal in unserem Podcast eben den Herrn Schrems mal zitiert, der da sich als Datenschützer auch gegen Facebook ja ganz stark ins Zeug wirft. Und der sagt eben vor einem EU-Hearing noch im Herbst letzten Jahres zum Verhalten der amerikanischen Provider, they simply are going to ignore what the court ruled. Also und zwar mit der Erklärung, die Kleinen wissen gar nicht, wie sie es heilen sollen, weil es eben keine Möglichkeit gibt. Und die Großen, ja, wie du sagst, die sagen jetzt, dann verklagt uns erstmal, dann sehen wir weiter.
Too big to fail.
Yes, yes, indeed, indeed. Und das geht also dann auch weiter. Und da wollen wir aber jetzt gar nicht weiter ins Detail eingehen, auch auf die Standard Clauses eben, die da, die Standardvertragsklauseln, die angeblich auch dieses EuGH-Urteil dann quasi aushebeln würden oder die dann die Lösung wären. Auch dies gibt es ganz klar juristische entsprechende Würdigungen, die sagen, das stimmt eben genau in dem Fall nicht. Aber sei es drum. Tatsache ist, und das finde ich einen interessanten Punkt, den ich gerne auch hier festhalten möchte. Ich denke, und das ist auch so ein Gefühl, das mir immer kommt, wenn ich mit speziell deutschen auch Unternehmen über das Thema spreche. Ich denke, anstatt irgendwie sich schüchtern in die Ecke drängen zu lassen, sagen, oh Gott, wir müssen ja alle DSGVO machen, das ist alles so fürchterlich, wäre es, glaube ich, sicher ein guter Ansatz, das Ganze offensiv anzugehen. Und vielleicht genau auch in eben Zusammenarbeit mit den Behörden einfach da einen Mittelweg zu finden, der DSGVO-konform ist. Und ich meine, dann habe ich eben den Vorteil, dass ich wirklich die Daten, selbst wenn sie dann abgeschwächt, in abgeschwächter Form oder weniger individualisierbar sind, als sie vielleicht wären ohne DSGVO, habe ich halt einen riesen Vorteil, weil ich die Daten auch wirklich nutzen kann. Nochmal auf die technische Seite zu kommen, weil du ja auch mit dem Thema immer wieder zu tun hattest. Ich habe die Datensilos, habe ich ja schon angesprochen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Merkel-Zitat eben auch schon ein paar Jährchen alt ist, dass also in vielen, vielen Publikationen immer darauf hingewiesen wird, Big Data, das ist es, Data-Analyse, das ist es, Business Intelligence, kann Wettbewerbsvorteil sein. Warum fällt es den Unternehmen so schwer? Ich meine, ich muss sagen, meine Unternehmungen und Unternehmen waren immer viel zu klein. Bei uns würde Big Data wenig Sinn machen, das hätte wenig Sinn gemacht, aber bei so einem mittelständischen Unternehmen, warum ist es so schwer, eben diese Datensilos, oder warum entstehen überhaupt erst diese Datensilos, und B, warum ist es so schwer, wenn du ja sagst, die Technik, die Software gäbe es ja, diese Datensilos heute einzureißen und zu sagen, ich packe einfach alles in meinen Datentopf und schaue, was ich da an Erkenntnissen daraus ziehen kann.
Ich glaube einfach, weil du ganz anders arbeiten müsstest. Also das ist nicht eine Frage des Datensilos, sondern warum gibt es das überhaupt? Also was ist der Grund, warum dieses Datensilo da ist? Das ist ja meist dann da, weil du auch in den Unternehmen gewisse Silos schaffst, Abteilungen, gewisse Dinge, wo die Unternehmen sich nicht untereinander in dem Unternehmen abgleichen, sondern du hast eben gewisse, ich sag mal, Zonen, die da sind. wo du eben diese Sachen Silos hast, ob ein Datensilo, ob ein Know-how-Silo, wie auch immer. Das hängt aber in hohem Maße gar nicht an der Technik, sondern daran, dass es eben einfach da im Kopf, also in der Einstellung, gewisse Sachen gibt, die du komplett ändern müsstest. Also du müsstest eben diese Zusammenarbeit und diese, wie du meintest, alle Dinge aufheben und in einen Topf packen. Ja, was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass jeder sein persönliches Silo, sein Ding weggeben müsste. Er verliert also was. Er hat quasi vielleicht Datenhoheit verloren oder Macht oder irgendwas. Und das dann alles neu zu denken, dass dann jemand, irgendein 25-jähriger Datenanalyst das dann irgendwie macht und der Abteilungsleiter muss dann aber quasi den Zugang zur Datenbank weggeben. Ja, das würde ich jetzt mal sagen, das steht vielen Leuten dann so, dass sie sagen, nö, also bisher haben wir das immer so gemacht. Also ich glaube, da siehst du eben wieder ganz klar, technisch ist das möglich. Es bedarf aber einem Umdenken der Leute in ihrem Verhalten und in der Art, wie Unternehmen arbeiten. Also du müsstest radikal Strukturen verändern. Das funktioniert aber nur, wenn die Leute das auch wollen. Ansonsten arbeiten die indirekt dagegen mit Argumenten, warum das ganz unsicher wäre, warum man immer schon so gut gearbeitet hat und. Also Gründe gibt es da ja immer. Aber wenn du das möchtest und du möchtest wirklich, deswegen hast du ja ganz häufig bei Startups, die neu anfangen, die nutzen dann gleich solche Sachen. Die kommen gar nicht auf die Idee, irgendwelche bekloppten Silos da oder sich
Silos
anzu oder
aufzubauen.
also gar nicht. Aber wenn du es eben erstmal hast, dann geht es ja immer um Macht auch und um irgendwelche Statussymbole am Ende. Und ich glaube, da müssen die Unternehmen am Ende sich selber ein bisschen neu erfinden. Und die das tun, da kann das auch funktionieren. Und wo das nicht ist, dann hast du eben immer diese internen Kleinkriege, um
Diese Kleinkriege.
wer hat welche Kompetenz, wer darf welches Projekt machen, wer muss mit wem was besprechen und immer wieder und so. Und da gehen ja diese ganzen Themen dann kaputt.
Ja, ist ein interessanter Aspekt, weil der bringt mich auch auf einen ganz, aus meiner Sicht zumindest, ganz neuen Gedanken, auch über die Diskussion, die wir ja schon mal in unserer KI-Folge ein bisschen angerissen hatten, so eben, ja, Mensch gegen Maschine und die Maschine ersetzt irgendwann den Menschen. Wenn ich deiner Argumentation jetzt folge, würde das ja bedeuten, dass das ja vielleicht gar nicht, also dass es dem Menschen gar nicht darum geht, durch die Maschine ersetzt zu werden, weil er dann arbeitslos wird oder ihm langweilig ist, sondern eher, weil er wirklich dann Angst hat, quasi in diesem Machtgefüge quasi gegen die Maschine zu verlieren. Also es geht ihm gar nicht um die Sache, es geht eigentlich mehr um diese Organisationsstruktur, die heute in vielen Unternehmen noch so vertreten ist, oder?
Das ist einfach ein anderer Schauplatz. Also es geht nicht originär um Technik dort. Das geht um, wie arbeiten wir miteinander zusammen? Wie wollen wir Daten fließen oder Informationen austauschen oder auch nicht? Und wenn du dir mal überlegst oder du guckst dir mal an, was jetzt vielleicht aus Unternehmersicht, welches Potenzial diese Big Data Sache hat. Wenn ich mir eine große Menge Daten, die für mich grundsätzlich relevant sind, zulege oder zukaufe oder zumiete und ich dann ganz gezielt innerhalb von wenigen Millisekunden oder fast in Echtzeit Analysen fahren kann, wie mein Kunde genau in dem Moment tickt, dann ist das im Prinzip Gold wert. Also als Beispiel, ich könnte, unabhängig jetzt von Online-Shopping, ich könnte anhand dieser Daten, die ich mir besorgen kann, also ganz normal, ich nehme mehrere Datenquellen und was weiß ich, Mobilfunkdaten, ich nehme Standortdaten, ich nehme was weiß ich alles. So, wenn ich die übereinander lege, kann ich zum Beispiel ganz genau sagen, heutzutage, was für ein Konsumverhalten ein bestimmter Haushalt in dem Moment hat. So, das kann ich, ohne jetzt mit denen groß zu reden, kann ich das erheben. Und wenn ich das jetzt in Verbindung setze, was weiß ich, wenn ich ein Einzelhändler bin oder ich bin, was weiß ich, ein Lebensmittelgroßhandel oder ein Lebensmittelhändler. Und ich will mein Prospekt an den Mann bringen und die Leute in mein Geschäft holen. Da, wie passiert denn das heute? Die schießen mit Schrot, indem die einmal in diese Wochenblätter diese Anzeigendinger
Wochenblätter
reinhauen.
einlegen, ja,
Genau.
stimmt.
So. Und wenn du jetzt sagen würdest, du kannst heute ja schon individuelle Printsachen machen und so weiter und so fort. Mit den Daten könntest du für jeden Haushalt ein Angebot automatisiert generieren, was nur für diesen Haushalt höchst relevant ist und wo man genau den Kunden anspricht, weil man ihn im Prinzip kennt. So, und da sind wir noch meilenweit von entfernt. Also da sind wir so weit von entfernt, aber es ist rein technisch schon möglich. So, und das ist auch dieses, kenne deinen Kunden, biete ihm das an, was er haben möchte, dann holst du ein Sortiment, was er haben möchte. Und die Chancen sind sehr, sehr groß, weil ich eben quasi unbegrenzt Daten verarbeiten kann und weil die Rechner vor allen Dingen als nicht nur Speicherkapazität, sondern die Rechenleistung steigt eben immer mehr. Mhm. Und das sind eben schon traumhafte Szenarien. Und ich hoffe schon, dass das also zum Nutzen der Kunden und uns von uns allen eben dazu führt. Also da habe ich immer einen positiven Glauben dran.
Mhm. Ja, spannend, weil damit sind wir und damit kommen wir auch schon wieder zum Abschluss dieser Folge, ja wirklich so ein bisschen beim in der Zukunftsforschung oder beim Blick in die berühmte Kristallkugel, denn ich meine, ich gebe zu, das ist eine Thematik, mit der ich mich auch noch nicht so stark beschäftigt habe und wo ich auch sicher ein bisschen immer hinterherhinke, wo ich aber sagen muss, das macht für mich natürlich wirklich eine komplett andere Art des Unternehmens, also der Unternehmensstruktur, auch der Unternehmensorganisation, aber auch einfach der Art und Weise, wie Markt funktioniert aus. Denn dann ist es ja am Ende wirklich so, der die Daten hat, hat die Macht. Quasi das, was wir heute im Amazon-Shop erleben, kommt ja wohl dann dieser Vision sehr nahe. Allerdings sind wir dann aber noch an dem Punkt, wo wir sagen, das, was die Kanzlerin in ihrem 2016-Zitat als Befürchtung geäußert hat, da wir fallen in der Wertschöpfung zurück, wird wohl dann Realität werden, oder?
Wenn ich den Zugang zum letztendlichen Kunden nicht stetig halte, ja. Mhm. Also wenn ich, also man sieht ja, der Trend geht ja immer mehr hinzu, dass auch Hersteller immer mehr den Handel ausschalten. Und immer mehr direkt den Kunden auch kennenlernen wollen, um dann eben eine Community zu bauen, Daten zu erheben, mit dem zu interagieren, die Marke zu binden und so weiter. Also das macht alles total Sinn. Daran merkst du aber auch, dass viele Hersteller von Produkten am Ende den Kunden genau kennen wollen, um zu sagen, okay, für dich baue ich jetzt das, ich kann das noch machen, das kommt vielleicht nicht so gut an. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie Amazon das macht, das ist ja auch vollkommen toll vom Ansatz her. Die kennen die Kunden sehr, sehr genau und liefern im Prinzip dann Produkte, auch viele Eigenmarken, nämlich alles, was gut läuft. So.
Genau.
Das bedeutet, du kannst heutzutage ja in China oder wo auch immer, kannst du ja als Auftragshersteller nahezu alle Sachen selber in Auftrag geben. Dann sagst du, ich möchte bitte Kopfhörer haben und ich möchte bitte das haben und ich möchte das haben. Wenn du den Zugang zum Kunden hast, dann kannst du in deinem Namen das alles produzieren lassen und meinetwegen dem auch liefern lassen, ohne dass du eine Maschine hast. Das heißt, du bist nach vorne quasi vielleicht ein Hersteller, aber eigentlich bist du ein Datenverarbeitungsunternehmen mit einem hohen Servicegedanken und am Ende, der es eben natürlich Produkte dann abliefert. Aber eigentlich geht es darum, den User in deinem Kosmos zu halten, dass er immer wieder bei dir kauft, eine Dienstleistung abnimmt, ein Abo abschließt und immer schön in diesem ganzen Bereich unterwegs ist und ja nicht rausgeht aus dem Ganzen. Und ich glaube, da müssen die Hersteller, die deutschen Unternehmen sicherlich hinkommen, dass du den User an dich bindest, aber natürlich freiwillig, dass er sagt, ich bin hier in einer total tollen Welt, das will ich auch weitermachen und dann ist der Hersteller nämlich am Ende nicht austauschbar.
Finde ich ein wunderbares Schlusswort für die heutige Ausgabe. Zum einen also wichtig, auf den Kunden hören, kundenzentriert denken. Das zweite, schauen, dass man bei allen Vorgaben, die Gesetze bieten, möglichst viele Daten sammelt. Und drittens, daraus dann Software unterstützt, die richtigen Produkte und Angebote kreieren, die den Kunden dann auch zukünftig bei der Stange halten.
Gut zusammengefasst.
Na wunderbar. Dieses Lob aus deinem Munde. Saves my day. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank. War für mich spannend, wie gesagt, das Thema Daten. Ich gebe zu, wenn ich es immer so aus dieser Datenschutzecke betrachte, habe ich manchmal so ein bisschen doch ein ungutes Gefühl. Wenn ich dann wieder höre, wie du und andere Experten aber auch wieder eine sehr positive Welt malen und ich sage, ja, dafür gibt es ja Gerichte, dafür gibt es ja Gesetzgeber, die das dann auch in einen Rahmen bringen, der den Einzelnen schützt, dann muss ich sagen, freue ich mich auch auf die nächsten Jahre und auf die Welt, die uns da mit einer neuen Art von Datenhaltung bevorsteht. Ich sage an dieser Stelle wieder herzlichen Dank fürs Gespräch, für deinen Input und freue mich bereits schon wieder aufs nächste Mal.
Werner, es hat mir wie immer viel Freude gemacht und ich bedanke mich bei dir auch wieder. Super Vorbereitung und ich freue mich aufs nächste Mal.
Wunderbar. Und dann bleibt mir wieder die Aufgabe der Outro. Alle unsere Ausgaben und Folgen hier im B2Transrupt Podcast finden Sie unter www.b2transrupt.de oder auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts oder natürlich auf Spotify oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich über ein Like. Wenn es Ihnen nicht gefällt, melden Sie sich, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail, schreiben Sie was in die Kommentare rein. Wir melden uns auf jeden Fall und geloben an dieser Stelle schon Besserung. In diesem Sinne, machen Sie es gut, noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.
Tschüss.